Ja, auch nochmal herzliches Willkommen, dass ihr schon zu so früher Stunde, zu einem doch etwas schwierigeren Thema, schon so zahlreich erschienen seid. Das Thema, über das ich gerne reden würde, ist, dass das Internet kein rechtefreier Raum sein darf. Und was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt in den nächsten 40, 45 Minuten sehen. Gut, die Hacker, so vor allen Dingen auch die Hacker aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs, das merke ich in persönlichen Gesprächen einfach auch immer wieder, die haben sowas ein bisschen wie Berührungsangst, wenn es um das Thema Politik und politische Aktion geht. Das scheint ganz vielen ganz suspekt zu sein. Natürlich ist es so, dass der Chaos Computer Club sich als überparteilich empfindet. Das steht zwar irgendwo nirgendwo so explizit in der Satzung, aber es ist klar, man ist überparteilich. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man unpolitisch sein muss. Ja? Und wer die Gründerväter des Chaos Computer Clubs, so wie zum Beispiel den Wau Holland, kennt oder kannte, der weiß, dass das auch weder gewünscht noch gewollt war. Ja? Politik war von Anfang an Bestandteil der Arbeit im Chaos Computer Club. Und der Schweizer Pädagoge Pezzalozzi, der hat mal gesagt, Politik ist Lebensgestaltung. Und dann gilt natürlich auch der Umkehrschluss, wer sein Leben gestaltet, der macht notgedrungen auch Politik, ob er das jetzt will oder nicht. Ja? Und da für uns als Hacker diese Lebensgestaltung nun irgendwo schwerpunktmäßig im Internet stattfindet, ist es völlig legitim, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie politische Aktionen im Internet aussehen kann. Ich finde, wir sollten diese Frage und diese Diskussion über die politische Aktion im Internet nicht so sehr an der Frage aufhängen, was legal ist. Ja? Wir sollten vielmehr darüber nachdenken, was wir für legitim halten, um eine bestimmte Veränderung von Missständen oder von Problemen anzustoßen. Legalität basiert letztendlich immer auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens. Und wenn wir der Meinung sind, es läuft irgendwas schief, da gibt es ein Problem, das wir lösen müssen, dann ist das eine Veränderung immer gegen einen politischen oder gegen einen breiten Konsens. Ja? Wir müssen uns klar machen, dass wenn wir Veränderung haben wollen, dann können wir nicht auf einen Konsens bauen und damit letztendlich auch nicht auf eine Frage, was ist legal. Veränderung braucht immer Menschen, die den Mut haben, eine Position zu beziehen, die den Mut haben, eine Position auch gegen den Mainstream und gegen diese allgemeine Gleichgültigkeit zu vertreten und vor allen Dingen, die auch den Mut haben, die Konsequenzen aus ihrer Haltung und aus den Aktionen, die sich aus dieser Haltung ergeben, zu ertragen. Legitimer Protest ist also auch immer eine Frage von moralischer Rechtfertigung von Handeln. Nicht so sehr, was sagen die Gesetze, sondern was sagt uns unser Gewissen, was wir tun sollten oder wie wir es tun sollten. Und in diesem Sinne sind zum Beispiel die arabischen Proteste, die da jetzt seit dem Frühjahr irgendwie durch die Welt gehen, aus unserer Sicht, ich glaube, da gibt es hier keinen im Saal, der das anders sehen würde, wo wir sagen würden, natürlich, das ist ein legitimer Protest. Aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass das in den Ländern, wo das stattfindet, legal wäre. Ja? Die Gesetze dort würden das ganz sicherlich ganz anders sehen. Aber auch bei uns in Deutschland war das mal nicht anders. Da gab es Anfang der 80er, so wie hier, eine Sitzblockade, auch in Mutlangen von einem Atomwaffenlager. Und die Leute haben das als legitimen politischen Protest empfunden. Aber das war nicht legal. Das sind Leute mit einer Strafverfolgung im Prinzip vor Gericht gekommen, sind wegen Nötigung verurteilt und teilweise mit hohen Strafen belegt worden. Aber das Beispiel Sitzblockade zeigt eben auch sehr schön, wie aus einem legitimen Protest irgendwann auch mal ein legaler Protest werden kann. Denn seit 1995 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass Sitzblockaden nicht mehr den Straftatbestand der Nötigung erfüllen, sondern im Gegenteil durch Artikel 8 des Grundgesetzes, nämlich die Versammlungsfreiheit, unter ganz besonderem Schutz stehen. Also das, was mal nur legitim und nicht legal war, kann durchaus nach längerer Zeit und wenn der breitere gesellschaftliche Konsens da ist, durchaus auch legal werden. Nun, für uns Hacker könnte ja nun die Frage nach der Legitimität, also nach der moralischen Rechtfertigung von Handeln, zum Beispiel durch die Hackerethik begründet werden, ja, die ja sowas wie unsere moralische Leitplanke für Handeln im Cyberspace ist. Wer sich jetzt mal die Hackerethik da so ein bisschen genauer anguckt, sind ja nur 8 Punkte, ist ja nicht so viel, wird allerdings feststellen, dass da so über politische Proteste nichts Konkretes steht. Ja? Gut, die Hackerethik ist jetzt auch schon ein bisschen älter, so 25, 30 Jahre. Wir können ja mal drüber nachdenken, ob es da nicht notwendig ist, ob wir die Hackerethik mal überarbeiten und vielleicht auch neue Punkte aufnehmen. Und ich möchte mit dieser Diskussion oder mit diesem Vortrag so eine Diskussion auch durchaus anstoßen. Das Internet, das wird von vielen Leuten heute als eine Erweiterung vom klassischen öffentlichen Raum gesehen. Ja? So wir als Digital Natives, die wir in diesem Raum, neuen öffentlichen Raum auch leben, wir nehmen für uns oder wir beanspruchen für uns selber Pflichten und Rechte, so wie sie auch im klassischen öffentlichen Raum gelten. Und in diesem klassischen öffentlichen Raum wurden diese Rechte über Jahrzehnte, manchmal sogar über Jahrhunderte wirklich mühsam erkämpft. Ja? Und wem erkämpft jetzt irgendwie so ein bisschen militant vorkommt als Begriff, der muss sich schon klar machen, Rechte wurden zu keinem Zeitpunkt der Geschichte verschenkt. Ja? Rechte mussten immer von wenigen für viele errungen werden. Das klingt jetzt nicht, das soll nicht pathetisch klingen, es beschreibt eine Tatsache. Und zu diesen Rechten, die wir als Digital Natives im Internet, in diesem neuen öffentlichen Raum für uns auch in Anspruch nehmen wollen, ist unter anderem auch das Recht auf politische Meinungsäußerung, auf politischen Protest. Das, was die Hackerethik meint mit Misstraue Autoritäten, das muss sich auch als Aktion manifestieren können. Ja, sonst ist das einfach nur eine hohle Forderung. Und diese politische Aktion im Internet, die oft auch als Digital Direct Actions bezeichnet wird, die wollen wir uns jetzt im Näheren mal ein bisschen angucken. Wichtig dabei ist für mich, dass wir einen differenzierten Blick auf die politische Aktion im Internet werfen und nicht wie die Politiker und Vertreter von anderen Gruppen alles über diesen Kamm Cyberterrorismus scheren. Ja? Weil das hat eine ganz, ganz große Konsequenz, die man sich nicht immer klar macht. Weil die versuchen über die Form, dadurch, dass sie die Aktion, also die Aktionsform als Cyberterrorismus abkanzeln, versuchen sie auch den Inhalt zu kriminalisieren. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir müssen aufpassen, dass über die Kriminalisierung der Form nicht diese Abwertung des Inhalts, des Ziels, des eigentlichen Anliegens passiert. Damit komme ich vielleicht zum wichtigsten Punkt überhaupt. Wir dürfen nicht die Form des politischen Protestes für so wichtig nehmen. Wir müssen immer den Inhalt betrachten. Der Inhalt muss immer erkennbar im Vordergrund stehen. Und da, wo er das tut, können die Leute auch verstehen, warum man eine politische Aktion macht. Ja? Nicht nur, dass sie sich daran aufregen, wie man es macht. Weil wenn wir das nicht tun, dann unterstützen wir genau diese Strategie der Cyberterrorismus-Prediger. Ja? Ablehnung der Form, Ablehnung des Inhalts. Erst wenn wir diese Unterscheidung auch wirklich machen, dann sind politische Aktionen im Internet meiner Meinung nach argumentierbar. Und auch für den normalen Menschen, der jetzt nicht so wie wir nur oder wesentlich auch im Internet lebt, verstehbar. Ja, wir müssen Analogien finden zu Protesten und Aktionen im Real Life, weil dann können wir die Menschen in ihrem Verständnis auch dort abholen, wo sie heute gerade stehen oder besser gesagt, was sie heute verstehen. Natürlich haben diese Analogien, die ich dann nachher auch benutzen werde, immer ihre Grenzen. Ja? Und eine wesentliche Grenze ist immer die juristische Einordnung des Ganzen. Weil Aktionen im Internet logischerweise, weil sie im Internet stattfinden, einen globalen Charakter haben können. Und dann stellt sich die Frage ja, unter welche Jurisdiktion stellen wir das denn jetzt, um das zu bewerten? Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und wichtig ist mir auch, dass ich hier nicht dafür plädiere, dass politischer Protest im Internet die klassischen Formen von politischem Protest ablöst. Ich möchte, dass wir politischen Protest im Internet als eine logische Ergänzung und eine logische Fortführung von Protesten im Real Life verstehen und auch so praktizieren. Das bringt mich doch nochmal zu einer Frage, die ich hier mal kurz ansprechen möchte. die so ganz allgemein natürlich immer im Hintergrund mitschwebt. Es ist die Frage nach der Wirksamkeit von politischem Protest. Man geht natürlich immer mit dem Grundverständnis ran, dass politisches Handeln auch tatsächlich eine Gesellschaft systematisch verändern kann. Also dass da wirklich grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft stattfinden können. Jetzt gibt es da in Frankreich eine Autorengruppe, die sich Ticoun nennt und die der Meinung ist, dass politische Gegenbewegungen eigentlich im gleichen Weltbild verfangen sind wie die Gesellschaft, die sie eigentlich verändern wollen. Das ist so ein bisschen, wenn man sich es genau anguckt, so ein bisschen wie in der Matrix-Trilogie. Ja? Auch da ist der Auserwählte ja, eigentlich nichts anderes als so eine notwendige Eskalation von Abweichungen, die das an sich homöostasische System braucht, als Korrektiv braucht, um ein neues Gleichgewicht nach alten Muster zu finden. Also im Prinzip ändert sich nicht wirklich was. Ja? Es läuft eigentlich nach dem neuen Muster neu wieder ab. Und die Frage ist eben, verändern klassische Gegenbewegungen, politische Gegenbewegungen die Gesellschaft wirklich oder lassen sie die Gesellschaft im etablierten Sinne nur besser funktionieren? Ich finde, dass das eine Überlegung ist, der man sich durchaus mal Zeit widmen sollte und die man mal diskutieren sollte. Aber das möchte ich nicht in diesem Vortrag tun. Ich möchte den Punkt hier einfach mal im Raum stehen lassen. Gut, ich habe jetzt mal das Primat des Inhalts, so will ich das mal nennen, also dass das Ziel, dass das Anliegen, das wir haben, im Vordergrund stehen soll. Oh, da war ich wohl mit dem Klicken einen hinterher, sorry. Dass das Ziel, dass das Anliegen sozusagen immer im Vordergrund stehen soll, das habe ich ja schon erwähnt, das ist eigentlich das Wichtigste. Alles, was wir tun, muss erkennbar einem Ziel und einem Anliegen auch zuordnenbar sein. Und die Formen des politischen Protests, die ich jetzt im Folgenden so ein bisschen näher erläutern möchte, die denke ich, die könnte man in so einer Kaskade beschreiben. Ja? Wobei diese Kaskade geordnet sein soll nach der Heftigkeit von einer politischen Aktion. Wobei Heftigkeit jetzt natürlich ein sehr subjektiver Begriff ist. Was ist heftig? Aber wir können es immer relativ anordnen, dass es vielleicht etwas Heftigeres gibt als eine andere Protestform. Wir werden sehen, dass diese Kaskade sowas wie eine Eskalationskaskade ist, aber auch eine Legitimationskaskade. Ich werde das versuchen, im Folgenden mal kurz zu skizzieren, weil ich glaube, es gibt drei gute Gründe für so eine Betrachtungsweise. Das erste ist, man erreicht eine breitere Akzeptanz bei den Leuten, wenn man davon ausgeht, dass sich die Leute ihre Aktionsform frei wählen können. Und die Erfahrung zeigt, dass mehr Leute dazu neigen, weniger heftigere Aktionsformen im Prinzip zu wählen. Also unsere Kaskade wird letztendlich zu sowas wie einer Pyramide, weil die weniger heftigeren Aktionsformen von mehr Leuten mitgetragen werden können. Der zweite Grund ist, dass die unteren Stufen die oberen Stufen schützen oder legitimieren, so will ich das mal ausdrücken. Ein schönes Beispiel ist Greenpeace. Also ganz, ganz viele Leute gehen auf Greenpeace-Demos. Ja? Aber nur wenige klettern auf Schornsteine oder versuchen mit irgendwie kleinen, popeligen Schlauchbooten Walfänger aufzuhalten. Ja? Würde es nur Schornsteinkletterer bei Greenpeace geben, dann wären die als Ökoterroristen wahrscheinlich schon lange alle inhaftiert. Ja? In dem Sinne schützt sozusagen die breite Akzeptanz, die weniger heftigere Aktionsform, auch die Leute, die eine eskaliertere Form von Protest wählen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu begreifen. Und der dritte Punkt ist, dass eben auch nur wenige Leute verstehen, warum man immer zum dicksten Hammer in der Werkzeugkiste greifen muss, nur weil man einen hat. Ja? Also Angemessenheit der Mittel ist da vielleicht ein Stichwort. Also man sollte immer versuchen, von unten her zu eskalieren, nicht von oben nach unten. Und deshalb, denke ich, lohnt es sich, dass wir vielleicht mal so ein paar Stufen in dieser Pyramide uns angucken. Die erste Stufe, die wir da hätten, das wäre die individuelle Meinungsäußerung. Auch das ist schon eine politische Aktion. Also im Internet, haben das vielleicht viele auch schon gesehen, hat man vielleicht so Banner auf der Seite. Also früher waren mal diese Blue Ribbons auf den Webseiten, auf den persönlichen Webseiten sehr beliebt. Heute ist die absolute Zahl vielleicht immer noch die gleiche, aber es gibt viele Seiten, wo man das nicht mehr sieht. Also verschwindet das so ein bisschen auf der Aufmerksamkeit. Aber das ist eine Form von Meinungsäußerung, die man auch im Internet tun kann. Oder dass man auf einem öffentlichen Forum seine Meinung postet. Diese Form der Aktion bekundet vor allen Dingen die persönliche, die sehr individuelle Zugehörigkeit zu einer politischen Aussage. Ja? Also wenn ich so einen Blue Ribbon auf meiner Webseite habe, dann weiß jeder, der da drauf geht, oder wissen viele, die da drauf gehen, aha, der ist also auch dafür, für die freie Meinungsäußerung im Internet. So, das ist im Real Life ziemlich vergleichbar mit dem Tragen von T-Shirts oder dem Tragen von Buttons. Ja, das ist eine individuelle Meinungsäußerung, auch politischer Art. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist natürlich bei uns in der Gesellschaft eine völlig akzeptierte Form von Aktion. Meinungsäußerung, klar, das steht ja schon im Grundgesetz, das ist ja auch irgendwo geschützt. Und deshalb eigentlich mal gar kein Problem. Wichtig ist die Meinungsäußerung aus meiner Sicht als Aktionsform, weil sie ganz entscheidend dazu beiträgt, dass sich auch ein Gruppengefühl bildet. Dass man sieht, aha, da gibt es auch andere Leute, die haben im Prinzip die gleichen Ansichten. Und auf so einer, ich sage jetzt mal so, auf so einem Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl können sich die anderen Aktionsformen überhaupt erst ausbilden. Vorher, die können nicht im luftleeren Raum stehen. Und deshalb ist vielleicht die Meinungsäußerung vielleicht sogar die wichtigste Form des politischen Protests überhaupt. Jetzt gibt es natürlich trotzdem noch so 2, 3 juristische Sachen, die man dazu sagen muss. Ich sagte ja schon, es ist relativ unproblematisch. Das Grundgesetz, Artikel 5, Meinungsfreiheit, deckt das selbstverständlich ab. Und letztendlich muss man feststellen, es geht hier, also wenn es juristisch problematisch ist, dann weniger wegen der Form als mehr wegen des Inhalts. Also wer statt dieses Blue Ribbons ein Hakenkreuz auf seine Webseite macht, ja, das kann durchaus strafrechtliche Konsequenzen haben. Da haben also hier bei uns die Meinungsfreiheit durchaus ihre Grenzen. Ich bin der Meinung, auch wenn das schwer fällt, dem sollten wir uns nicht gedankenlos anschließen. Ja? Rosa Luxemburg hat mal gesagt, Freiheit ist immer erstmal die Freiheit der Andersdenkenden. Wenn wir für uns das Recht in Anspruch nehmen, unsere Meinung frei zu äußern, dann müssen wir das jedem anderen auch zugestehen, ob uns seine Meinung gefällt oder nicht. Ja? Gedankenverbrechen in diesem Sinne gibt es nicht. Ja, wir sollten es wie die Hackerethik halten. Wir sollten Menschen nach dem beurteilen, was sie tun, nicht das, was sie denken. Also die Grenzen der Meinungsfreiheit, so Zensur, das sind natürlich ganz wichtige Themen in der Netzwelt. Aber ich möchte ja jetzt hier in diesem Vortrag mal nicht primär über den Inhalt von politischem Protest reden, sondern mal die verschiedenen möglichen Formen von Protest mal auflisten. Die zweite Stufe des politischen Protestes, die sich da im Prinzip ein bisschen aufbaut, ist sowas wie eine kollektive Meinungsäußerung, die man zum Beispiel mit dem Begriff Petition abdecken kann. Petition ist irgendwo eine relativ logische Fortführung der ersten Stufe, der freien Meinungsäußerung. Nur macht man das jetzt, sage ich mal, in etwas organisierterer und in kollektiverer Form. Und vor allen Dingen hat man einen konkreten Adressaten. Wenn ich nur meine Meinung sage, na gut, dann muss ich darauf warten, dass irgendjemand vorbeikommt und sich meine Meinung auch überhaupt nur anhört. Hier halte ich diese Meinung ganz speziell einem speziellen Adressaten aktiv unter die Nase. Ja? Ich versuche also meine Meinung so ein bisschen an den Mann zu bringen, auf gut Deutsch. Ja? Petitionen im Internet laufen natürlich im Prinzip genauso ab wie Petitionen im Real Life. Ja? Man hat eben nur andere elektronische Möglichkeiten, sage ich mal, zur Verfügung. Allerdings darf man eins nicht vergessen. Für den Adressaten, also an den die Petition gerichtet ist, für den macht es natürlich teilweise in der Wahrnehmung schon einen erheblichen Unterschied. Vor allen Dingen, wenn wir über individuelle Petitionen reden. Ja, es macht eben einen Unterschied, ob ich 100.000 E-Mails in meinem Postfach habe, ja, oder ob die Post mit einem kleinen Laster vorfahren muss, um 100.000 Briefe mir auf den Schreibtisch zu legen. Ja. Das macht in der Wahrnehmung des Adressaten ganz sicherlich einen großen Unterschied. Also dieses weniger, es hat, die elektronische Petition hat vielleicht etwas weniger Einfluss, weil sie etwas weniger Aufwand erfordert und deshalb auch als etwas weniger wahrgenommen wird. Juristisch kann man sagen, eigentlich auch alles kein Thema, zumindest was hier Europa und andere Länder in der westlichen Welt angeht. Also freie Meinungs-, fällt auch alles unter den Begriff freie Meinungsäußerung. Nur eins darf man bei der elektronischen Petition natürlich auch nicht vergessen. Also wenn man das nicht digital macht, ja, dann ist das schon ein gehöriger Aufwand für die, eine Datenbank zu führen, wer denn jetzt wie welche Petition unterstützt. Elektronisch ist das alles on the fly. Und man muss immer im Kopf behalten, man muss dann auch offen als Person zu dieser Meinungsäußerung stehen, weil man muss damit rechnen, dass das in 20 Jahren auch noch jemand weiß, dass man das gemacht hat. Die dritte Stufe, auf die ich eingehen möchte, die ist jetzt vielleicht schon mal ein bisschen ungewöhnlicher. Ich habe das mal Webgraffiti genannt. Ja? Eigentlich ist das auch noch eine Frage von Meinungsäußerung, aber wir reden jetzt hier über eine Meinungsäußerung auf fremdem Eigentum oder gegen den Willen des Eigentümers, so will ich das jetzt vielleicht mal formulieren. Ja, im Real Life äußert sich das in der Regel eben durch Graffiti, ja, indem man ein politisches Sujet irgendwo auf die Mauer oder auf eine Fassade sprüht und damit, sage ich mal, eine politische Aussage trifft. Ja, wenn man das jetzt ins Internet transferieren wollte, was wäre denn sozusagen da das Äquivalent? Was wäre denn dem vergleichbar? Und ich bin der Meinung, wenn wir das mal vergleichen wollen, dann ist das sicherlich das Web-Defacing. Also Web-Defacing ist im Prinzip wie im echten Leben ein Ausdruck einer oder kann Ausdruck einer politischen Meinungsäußerung sein. Hat aber wie im echten Leben auch immer das Problem, dass es sehr oft mit dem Begriff Vandalismus verbunden wird, weil sich Graffiti eben oft auf nicht politische Aussagen auch reduziert. Also da werden dann einfach nur Gruppen oder individuelle Tags irgendwo angebracht. Manchmal sind die Graffitis zwar schön, aber eben auch ohne weitere Aussage. Das ist im Internet leider auch nicht anders. Ja? Eigentlich ist aber Web-Defacing, wenn man es mal versucht objektiv einzuordnen, sowas wie eine Mischform aus den ersten beiden Stufen, die wir vorhin hatten. Es ist eine relativ individuelle Meinungsäußerung, weil nur wenige Leute eben überhaupt zu diesem Mittel des Graffitis greifen, um ihre politische Meinung kundzutun. Aber es ist eine aktive Verbreitung. Also dadurch, dass ich das im öffentlichen Raum mache, muss ich nicht warten, bis irgendwie jemand mich in meinem T-Shirt sieht, sondern der muss da zum Beispiel an einem beliebteren öffentlichen Platz halt häufiger vorbeilaufen und sieht das dann notgedrungen auch häufiger. Allerdings gibt es ein paar Unterschiede zwischen normalem Graffiti, also Graffiti im echten Leben, und einem Web-Defacing, auf die man jetzt hier natürlich schon nochmal eingehen muss. Im echten Leben ist es so, dass das Entfernen von Graffiti oder auch von wilden Plakaten, das fällt eigentlich so unter den gleichen Bereich, für den Eigentümer des betroffenen Objektes durchaus Stress sein kann. Ja, also das kann sein, dass der da richtig Aufwand hat und auch damit verbundene Kosten, um sowas im Prinzip wieder in den Originalzustand zu versetzen. Das Problem hat man beim Web-Defacing eigentlich nicht. Ja? Also diese digitale Hauswand, die ist eigentlich mit so ein paar Knopfdrucken eigentlich wieder rekonstruiert, ist eigentlich ein Vorteil für die digitale Protestform. Negativ fällt allerdings auf, dass Web-Defacing eben oft die gesamte Webseite ersetzt. Ja? Während im echten Leben so ein Graffiti irgendwo nur an einen Teil einer Fassade oder einer Fläche angebracht wird, das ist für mich aus meiner Sicht ein Nachteil für die digitale Protestform, wobei man das ja ändern könnte. Man könnte sicher mal überlegen, ob es da nicht Sinn macht, vielleicht nur Teile der Webseite zu verändern oder vielleicht auch nur sowas wie Pop-ups einzusetzen, obwohl das ist vielleicht irgendwie, darüber könnte man sich streiten. Aber dass man eben nicht die ganze Webseite einfach entfremdet, sondern dass man das nur mit Teilen macht. Und der Unterschied ist auch noch, dass Graffiti oft an Flächen aufgebracht wird, die keinen direkten Bezug zur politischen Aussage haben. Ja, also man hat ein politisches Sujet und das sprüht man an eine Fläche, wo man meint, dass es möglichst viele Leute sehen. Die Fläche selbst hat wenig Bezug zu dem, was man mit der politischen Aussage im Prinzip erreichen will. Ja, bei Web-Defacing ist es eher so, dass häufiger Webseiten defaced werden, die direkt Ziel der Aktion sind. Auch das ist eine Einschränkung, auch da könnte man sich überlegen, ob das so sein muss oder ob es eine breitere Anwendung von Web-Defacing im positiven Sinne gibt. Natürlich, Web-Defacing und Graffiti haben erstmal beide das gleiche Problem. Ja, sie werden einfach mal in diesen Ruf des Vandalismus gestellt, weil eben die meisten Web-Defacings keine politische Aussage enthalten, sondern Selbstbeweihräucherung derjenigen sind, die das gemacht haben. Wenn das Web-Defacing die Leute, die auf die Webseite gehen, nicht dazu bringt, zu lachen, zu weinen oder doch zumindest über den Inhalt dieses Defacings ernsthaft nachzudenken, hat das Web-Defacing, sage ich mal, auch das Ziel als politische Aktion verfehlt. Ja? Wir sind wieder dabei, Primat des Inhalts. Ja? Wir brauchen eine kreative Präsentation im Internet von politischen Aussagen. Juristische Sicht, naja, Graffiti war früher, und früher heißt so, ich weiß nicht, ich glaube vor 2003, 2004, nicht wirklich strafbar. Es war schadensersatzpflichtig. Ich sagte ja, für den Eigentümer, auf dessen Hauswand oder Mauer oder wherever so ein Graffiti angebracht wird, der hat vielleicht Kosten, um das Graffiti wieder zu entfernen. Diese Kosten konnten da dem Sprüher dann auch auferlegt werden. Aber es war in dem Sinne nicht wirklich strafbar. Das hat sich heute geändert. Heute gilt Graffiti auch im Real Life als Sachbeschädigung. Ja. Wobei ich bin jetzt kein Jurist, aber für mich ist das nicht nachvollziehbar. Sachbeschädigung heißt für mich immer, da macht man was kaputt. Das funktioniert nachher nicht mehr so, wie es eigentlich mal gedacht war. Ja? Wobei ich mir irgendwie nicht verstehe, warum so ein Graffiti an der Hauswand die Funktionen der Hauswand irgendwo beeinträchtigt. Aber Tatsache ist, das ist heute strafbar. Und zwar als Aktionsform, eigentlich weniger wegen des Inhalts. Aber der ist ja eben auch oft innenpolitisch. Das Web-Defacing auf der anderen Seite, das ist in vielen Jurisdiktionen, auch bei uns, fällt das durchaus unter diesen Begriff Cybercrime. Ja? Da wird sozusagen eben wieder genau das gemacht, was ich vorhin schon angesprochen habe. Da wird die Form über den Inhalt gestellt. Speziell ist man da natürlich empfindlich, wenn es um sensible Bereiche geht, so wie Behörden oder Militär. Da kann es in einigen Ländern durchaus schon mal passieren, dass man mit bis zu 5 Jahren Haftstrafe bedroht ist. So, und das ist eigentlich auch jetzt so das erste Mal, dass wir so eine richtig krasse Abweichung in der öffentlichen Wahrnehmung von Protest haben, von vergleichbarem Protest im Real Life und im Internet. Ja? Wo also sozusagen die Beurteilung, die juristische Beurteilung auch sehr stark auseinanderklafft. Ja, das werden wir bei den nachfolgenden Stufen auch immer wieder sehen. Wenn ich jetzt mal kurz die bisher 3 Stufen, die wir betrachtet haben, mal zurück zusammenfasse, dann würde ich sagen, wir sollten sie jetzt nicht unbedingt nach dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit, also erreicht man dadurch ein politisches Ziel, betrachten, sondern wir sollten sie als das verstehen, was sie sind, Bilden von Zusammengehörigkeiten, Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln, aber auch eben eine kollektive Zielsetzung, ein kollektives Anliegen zu formulieren und zu propagieren. So, auf dem bauen dann die nächsten Stufen eigentlich auf. Gut, die Stufe 4. Das ist das, was man im klassischen öffentlichen Raum als Streik oder Boykott bezeichnet. Ja? Wobei das beides mal eigentlich das Gleiche ist. Man trifft diese Unterscheidung zwischen Streik und Boykott eigentlich so mehr was ist ein Innenverhältnis, was ist ein Außenverhältnis. Also in einem Unternehmen, wenn die Mitarbeiter, also das Innen sozusagen, die Aktionsform ausführt, dann redet man üblicherweise von Streik. Wenn das von außen passiert, weil die Kunden oder die Partner diese Aktionsform wählen, dann nennt man es Boykott. Aber im Prinzip geht es beides mal um das Gleiche. Es geht nämlich darum, dass man die Abläufe oder die Funktion einer Firma, eines Unternehmens, aber auch einer Institution im Prinzip durch Nichthandeln stört oder gegebenenfalls sogar unterbindet. Ja? Das Ganze braucht die Öffentlichkeit, also die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auch, damit sich da sowas wie eine Solidarisierung ergibt. Aber im Prinzip ist es erstmal eine Aktion, die hauptsächlich die Leute, die sie ausführen und das Ziel betreffen und weniger die Öffentlichkeit, obwohl die eine Rolle spielt. Also so eine Protestaktionsform ist natürlich easy aufs Internet zu übertragen, jetzt mal so vom grundsätzlichen Rangehen her, weil ich kann im Internet genauso gut nicht handeln, wie ich das im realen Leben kann. Ja? Wichtig ist deshalb, dass man die Einbindung eines solchen Webprotestes, eines Webboykotts, eben auch in diese ersten drei Stufen, die ich vorhin erwähnt habe, einbindet, weil eben Nichthandeln selber noch nicht unbedingt eine explizite Meinungsäußerung ist. Ich muss das sozusagen durch andere Protestformen ergänzen, dass man überhaupt versteht, was da passiert. Das Problem bei einem Boykott, und wir gehen jetzt von den individuellen Meinungsäußerungen zu den eher kollektiven Protestformen über, ist natürlich immer das Problem der Mobilisierung und der Organisation. Ja? Im Real Life sind das vor allen Dingen die Gewerkschaften natürlich, die sowas zumindest auf der Streikebene organisieren, auf Boykottebene vielleicht Verbraucherschutzorganisationen oder andere Organisationen. Sowas haben wir im Internet noch sehr wenig, so eine Organisationsform, die auch tatsächlich mobilisieren kann. Mit der EFF ist in Amerika vielleicht sowas entstanden. Aber da muss noch einiges passieren, dass wir da auf ein vergleichbares Level irgendwo auch kommen. Also die Frage ist, brauchen wir da tatsächlich vielleicht sowas wie Internetgewerkschaften, ja, für bestimmte Bereiche. Von der juristischen Sicht kann man sagen, auch alles relativ unkritisch. Ist sogar teilweise durch die EU-Charta, also durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union speziell geschützt, gerade die gewerkschaftliche Arbeit. Und Nichthandeln ist nur selten, ganz, ganz selten juristisch strafrechtlich relevant. Also außer unterlassen Hilfeleistung fällt mir da eigentlich konkret gar nichts ein. Ja, also Nichthandeln, das kann man niemandem zum Vorwurf machen. Allerdings, gerade beim Streik, sind natürlich auch immer zivil- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen möglich, aber das ist ein anderes Thema. So eine ähnliche Form wie Streik und Boykott, bloß auf vielleicht einer größeren Ebene, haben wir auch, wenn es um die Demonstration geht. Also Demonstrationen sind im Internet, sind im Real Life vielleicht die bekannteste Form politischer Aktion überhaupt. Ja? Und leider, das muss man feststellen, sind sie ohne wirkliches Äquivalent im Internet. Das liegt an verschiedenen Dingen, das hat unterschiedliche Gründe. Vor allen Dingen liegt es daran, dass in einer echten Demonstration, also in einer Demonstration im Real Life, diese physische Präsenz der Leute, die an der Demonstration teilnehmen, ein ganz wichtiges Merkmal für die politische Willensäußerung ist. Also man demonstriert im wahrsten Sinne des Wortes, dass man den Aufwand auf sich nimmt, dort hinzufahren, dort rumzulaufen, seine Zeit zu verbringen, ja, als politische Willensäußerung. Ja. Das ist eines der wesentlichsten Merkmale einer Demonstration. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, ist das auch der Grund, warum sich das im Internet nicht nachbilden lässt? Ich glaube schon, dass das auch der wesentliche Punkt ist, weil, seien wir doch mal ehrlich, ja, so eine Demonstration mit Avataren auf so einer Plattform wie Second Life, also das kann nicht den gleichen Impact haben, als wenn wie bei einer Freiheit, Demo Freiheit statt Angst, irgendwie zigtausende, zehntausende von Leuten auf die Straße gehen und das auch sozusagen in den Medien entsprechend transportiert wird. Ja? Wir müssen uns klar sein, dass eine Internetdemo deshalb schon die Schwierigkeit hat, weil sie eben nicht nur für die Leute, die ganz zufällig vor Ort sind, als politische Aktion überhaupt wahrgenommen wird, sondern auch der Transport über die Medien. Ja? Also die meisten Leute erfahren von Demonstrationen ja nicht, weil sie sie in Real Life sehen, sondern weil sie sie über die Nachrichten oder über die Zeitungen wahrnehmen. Auch das wird es bei Online-Demonstrationen nicht geben, weil ihnen einfach diese Macht der Bilder da ganz klar fehlt. Ja? So, und die Frage ist natürlich, ist das mit dieser physischen Präsenz für die Demo wirklich so wichtig? Ja? Sie ist juristisch gesehen schon wichtig, weil in Deutschland nämlich eben der Artikel 8 des Grundgesetzes, der eben die Versammlungsfreiheit regelt, eben auf diese physische Präsenz auch abhebt. Also ohne dieses Merkmal der physischen Präsenz hätte man eigentlich genau genommen auch nicht mal eine Rechtsgrundlage für eine Demo. Das ändert sich natürlich schon so ein bisschen, weil wir heute in der EU zumindest so etwas wie eine Charta der Grundrechte haben, die von allen Mitgliedsländern auch tatsächlich akzeptiert und in lokale Gesetze umgesetzt sein muss, wo diese physische Präsenz nicht mehr gefordert ist. Ja? Die Charta der Grundrechte sagt in Artikel 12, jede Person hat das Recht, sich auf allen Ebenen frei mit anderen zusammenzuschließen. Ja? So, also diese physische Präsenz ist eigentlich jetzt mal nicht mehr wirklich notwendig. Also das, was im Grundgesetz von 1949 als Prä-Internet-Dispositiv mal gefordert war, das ist eigentlich weggefallen. Aber wenn wir ehrlich sind, es hilft halt schon wenig. Ja? Es bleibt einfach das Problem, wie setzt man Demo, das Prinzip Demo im Internet wirklich um. Also Wikipedia, selbstverständlich, führt unter dem Titel Online-Demonstrationen einen ganzen langen Artikel. Aber ich glaube trotzdem, dass das, was da als Internet-Demonstration bezeichnet wird, den Kern nicht trifft. Aber vielleicht hat ja von euch einer eine gute Idee, was man da machen kann. Gut. Die nächste Stufe, auf die ich eingehen will, das ist die Sitzblockade. Die hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, vor allen Dingen eben, weil sich an ihr auch sehr gut zeigt, wie sich zumindest in Deutschland da eine rechtliche Beurteilung ändern kann. Ja, also hatte ich vorhin vergessen, Demos sind natürlich legal. Ja, das gilt jetzt auch für Sitzblockaden mittlerweile in Deutschland. Die sind also auch durch dieses Versammlungsfreiheitsartikel im Grundgesetz gedeckt. Aber wie läuft das oder wie könnte das im Internet aussehen? Was wäre sozusagen das Äquivalent einer Sitzblockade, eines Sit-ins im Internet? Und ich denke, das haben wir alle schon gesehen, was das sein kann. Das sind nämlich zum Beispiel die Distributed Denial of Service Aktionen, die von Anonymous ausgeführt wurden. Ja? Man muss feststellen, dass das mal Aktionen waren, die erstmal relativ viele Aktivisten angesprochen haben, also die eine gewisse Mobilisierung auch erreicht haben, die eine mediale Aufmerksamkeit auch bekommen haben, was eben schon sehr wichtig ist, um das Ziel, um das Anliegen zu transportieren und denen eigentlich in den Medien auch immer eine gewisse politische Motivation zugestanden wurde. Ein bisschen problematisch in dem Zusammenhang ist, dass Presse, Politik, die betroffenen Unternehmen und Institutionen, aber leider auch viele Anhänger, das immer als DDoS-Angriff bezeichnet haben. Ja, da muss man aufpassen, denn schon durch die Wortwahl spielt man da diesen Cyberterrorismus-Predigern in die Hände, ja, weil schon durch die Wortwahl kriminalisiert man irgendwo diese Aktion, wenn man das als Angriff bezeichnet. Deshalb möchte ich, dass wir in Zukunft irgendwie über den Begriff DDoS-Aktion reden und nicht über Angriff. Tatsächlich sind diese Aktionen, die da abgelaufen sind, durchaus vergleichbar mit Sit-ins wie Sitzblockaden oder Sitzblockaden im Real Life. Ja? Es geht darum, dass man durch eine aktive Aktion, im Gegensatz zum Streik, der passiv ist, durch eine aktive Aktion Abläufe und Funktionen stört. Und damit ist das Ganze sowas wie eine Verschärfung von Streik oder Boykott. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass in beiden Fällen, also im Real Life als auch im Internet, der Protest an sich gewaltfrei ist. Ja? Es findet keine dauerhafte Beschädigung oder Zerstörung von irgendetwas statt. Man stört temporär aktiv eine Funktion. Jetzt ist natürlich klar, hier haben wir jetzt den Fall, wo die juristische Beurteilung und die öffentliche Wahrnehmung komplett auseinanderklaffen. Ja? Sitzblockaden, das weiß man jetzt mittlerweile, das ist alles legal, aber Distributed Denial of Service Aktion, das ist für viele ganz klar Cyberterrorismus und muss aus deren Sicht auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Ich finde, dass wir hier auch ansetzen müssen, dass es zu einem Umdenken kommt, ja, gerade an dieser Aktionsform. Das ist natürlich dann auch wichtig, dass wir diese Aktionsform wieder einbetten, erstmal in das Anliegen, das habe ich ja mit dem Primat des Inhalts, propagiere ich ja hier schon die ganze Zeit, aber eben auch in die anderen Formen. Also wer nur eine Sitzblockade macht, das ist so ähnlich wie mit den Greenpeace-Leuten, die nur auf Schornsteine klettern. Wir müssen das in ein Gesamtbild einbetten. Und dann haben die Leute auch eine Chance zu verstehen, dass es sich tatsächlich um eine wirklich legitime Aktion handelt. Und die ablehnende Haltung von dem, was Anonymous oder was andere Gruppen mit Distributed Denial of Service Aktionen gemacht haben, diese ablehnende Haltung, also das Verweigern von Solidarität mit den Aktivisten, das spielt meiner Meinung nach eben diesen Cyberterrorismus-Predigern in die Hände. Ja? Man lässt sich im Prinzip genau auf deren Spiel ein. Man sagt, wir mögen diese Aktionsform nicht, ja? Und damit akzeptiert man, auch wenn man es nicht explizit sagt, dass auch das Anliegen nicht okay ist. So, jetzt haben wir mal ganz wichtige Stufen der kollektiven politischen Aktion mal gesehen. Jetzt komme ich zu der letzten Stufe in dieser Pyramide. Die habe ich jetzt auch, weil da oben so relativ wenig Platz noch war, mal als Omega bezeichnet, Alpha und Omega, also Omega so als letztes. Wobei ich da zwei Aktionsformen drunter subsumieren möchte, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, die aber einen gemeinsamen Nenner haben. Und zwar ist die erste Form, die ich da drunter tun möchte, ist die Anspruchnahme von legitimen Rechten. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, was heißt das? Das heißt, dass ich eine politische Aktionsform wähle, in der ich nicht einfach nur ein Recht fordere, sondern dass ich die Inanspruchnahme dieses Rechts als politische Aktion betreibe. Also da gibt es in der realen Welt wunderschöne Beispiele. Also eins der Beispiele ist Rosa Parks. Die hat 1955 sich einfach geweigert, ihren Sitzplatz im Bus an einen Weißen abzugeben. Ja? Und die hat damit sowas wie einen Kickstart für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung ausgelöst, die letztendlich dann zur Abschaffung, also zur gesetzlichen Abschaffung der Rassentrennung in den USA geführt hat. Die hat sich einfach geweigert, die ist einfach sitzen geblieben. Ja? Oder ein anderes Beispiel aus der realen Welt ist zum Beispiel Mahatma Gandhi. Ja, der hat mit seinem Salzmarsch, ist mit seinen Leuten da aufgebrochen, ist da einfach ans Meer und hat aus Meerwasser Salz gewonnen. Das war illegal, das durften die Inder nicht. Und hat mit dieser Aktion, einfach dadurch, dass er das Recht, Salz zu gewinnen, für sich und seine Leute einfach in Anspruch genommen hat, im Prinzip das Fanal für das Ende der englischen Herrschaft in Indien gesetzt. Ja? Das sind eigentlich mal zwei schöne Beispiele aus der realen Welt, wie man als Aktionsform etwas wählen kann, was sozusagen Inhalt und Ziel direkt miteinander verbindet. Im digitalen Raum gibt es durchaus auch ein paar schöne Beispiele. Ja? So, ich weiß, heute sagt das vielen Leuten nichts mehr. Für uns in den 80ern als Hacker war das Realität. Ohne einen solchen Aufkleber auf seinem Modem musste man damit rechnen, für 5 Jahre eingebuchtet zu werden. Oder wie Wau immer sagte, das Anschließen eines illegalen Modems an das deutsche Telefonnetz wird härter bestraft als das fahrlässige Auslösen einer atomaren Explosion. Ja. Natürlich haben wir das getan, weil wir gesagt haben, hey, sorry, das halten wir für unser legitimes Recht. Ein Hayes-Modem aus Amerika, und da funktioniert das ja auch, hier in Deutschland an das Telefonnetz anzuschließen. Und das können wir auch selber, da muss keiner von euch vorbeikommen. Ja? Und irgendwo haben diese Aktionen auch dazu beigetragen, dass wir heute in einer Welt leben, wo die Netzhoheit den Bürokraten zu einem gewissen Grad aus der Hand gerissen wurde. Eigentlich weitergehend noch, wo das Anschließen von Modems an das Telefonnetz sowas wie eine erste Bürgerpflicht ist. Ja? Jeder muss ins Internet. Ja? Wenn man sich mal anguckt, was könnte heute so eine politische Aktion sein, die nach so einem Schema abläuft, dann fällt mir ganz klar WikiLeaks ein, die einfach sagt, das Recht auf unzensierten Zugang zu öffentlich relevanten Informationen, das machen wir heute einfach, ob euch das gefällt oder nicht. Ja? Wir nehmen uns dieses Recht und wir geben auch euch dieses Recht, diesen Zugang zu den Informationen einfach zu bekommen. Und auch da sieht man ja schon, dass es was bewirkt. Also diese ganzen Open Government, Open Data Geschichten, die heute weltweit im Entstehen sind, die sind durchaus eine Reaktion auch auf so ein politisches Grundverständnis. Ja, man realisiert dort, okay, die Leute wollen das tatsächlich, also müssen wir da auch reagieren. Ja, und morgen, was könnte das morgen sein? Morgen könnte es der ganz normale Netzsurfer sein, der für sich im Internet einfach das Recht auf Anonymität in Anspruch nimmt, indem er Plattformen wie Tor oder Jab verwendet. Ja? Obwohl Anonymität bei uns noch nicht verboten ist, auch wenn einige Politiker das schon anders sehen. Ja? Also die Besonderheit dieser Protestform ist ganz klar, man stellt sich bewusst außerhalb des geltenden Rechtsrahmens. Also man weiß, das, was man tut, ist richtig problematisch, strafrechtlich problematisch. Und trotzdem macht man das, obwohl man juristisch angreifbar ist. Und wenn viele Menschen das als legitime Aktion sehen, dann ist das eine unglaublich mächtige Aktionsform, weil sie einen hohen Impact hat, weil die Leute sich daran erinnern, dass das passiert. Und deshalb halte ich das für wichtig, dass wir das auch als Aktionsform mal im Kopf haben. So, allerdings erfordert es, das muss ich mal vielleicht natürlich auch noch sagen, einen hohen individuellen Mut. Also das kann man jetzt wirklich als Aktionsform nicht von jedem verlangen, das ist ganz klar. Da hängen eine Menge Konsequenzen dran. Das machen oder das können auch nur wenige Leute machen, aber es ist wichtig. So, und die letzte Stufe, die ist jetzt fast so ein bisschen problematisch. Also die letzte Stufe möchte ich mal mit dem Begriff Eskalation verbinden. Ja, es ist also sicherlich unbestritten die heftigste Aktionsform, die ich jetzt hier in meiner Pyramide aufführe. Sie ist vielleicht am ehesten vergleichbar mit dem, was im Real Life von militanten Gruppierungen auch gemacht wird, die sich eben auch, wie schon vorher, bewusst außerhalb des geltenden Rechtsrahmens stellen. Und das ist auch sozusagen nur selten legalisierbar. Artikel 20 Grundgesetz, Artikel 4, also dieses Recht auf Widerstand und so, das können wenige Leute wirklich nachvollziehen. Also wenn der Begriff Terrorismus überhaupt Sinn macht, dann sicherlich hier, und zwar völlig unabhängig davon, ob man den Begriff Terrorismus jetzt positiv oder negativ sieht. Ja. Sicherlich ist klar, dass so ein logischer oder so ein physischer Angriff auf eine Netzinfrastruktur sicherlich etwas ist, was einen größeren Impact auf die Gesellschaft hätte als ein Kaufhausbrand. Ja? Also insofern, das wissen natürlich auch die Politiker, das wissen diejenigen, die diese Infrastruktur betreiben. Insofern reagieren die, auch wenn es nur in die Nähe, also auch wirklich nur in die Nähe einer solchen Aktionsform kommt, äußerst ungehalten und heftig. Ja? Aber warum überwähne ich so eine Aktionsform überhaupt? Halte ich das für legitim? Finde ich, dass wir das alle tun sollten? Nicht unbedingt. Aber ich sehe Folgendes. Ich sehe, dass die Kriminalisierung der anderen Stufen, indem man eben alles als Cyberterrorismus diffamiert, sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass so eine Einstellung diese Eskalation provoziert. Ja? Dann sagt man sich, hey, ist mein Ruf erst ruiniert, hackt sich's gänzlich ungeniert. Ja? Wenn also schon das Web-Defacen Cyberterrorismus ist, warum kann ich dann nicht die nächsthöhere Eskalation wählen? Ja? Also für mich ist sozusagen die Leute, die gegen den Cyberterrorismus oder die alles als Cyberterrorismus bezeichnen, die sind für mich eigentlich diejenigen, die genau die Gründung einer digitalen Armeefraktion provozieren. Ja? Ob das gewollt oder ungewollt ist, kann ich nicht beurteilen, lasse ich jetzt auch mal dahingestellt. Aber wir können durch eine differenzierte Betrachtung von Aktionsformen, so wie ich das jetzt versucht habe, auch vorzustellen, eben deeskalierend eingreifen. Ja, wir können sagen, okay, lasst uns doch mal über die anderen Aktionsformen reden, lasst uns doch mal versuchen, die ins rechte Licht zu rücken. Dann verhindern wir auch, dass sowas überhaupt notwendig wird, dass so eine Aktionsform wie eine eskalierte Aktionsform überhaupt notwendig wird. Natürlich sind wir dann auch irgendwo immer wieder bei der Frage, die ich vorhin ganz am Anfang mal kurz angeschnitten hat: Wirksamkeit von moderater politischer Aktion. Ja? Also sind diese vorherigen Stufen vielleicht dann doch wieder nur Überdruckventile, die die Gesellschaft sozusagen eingebaut hat, damit sie mit den alten Spielregeln tatsächlich weiter funktionieren kann? Wer weiß. Tatsache ist, dass in den nächsten Jahren die steigende Prekarisierung auch immer gebildeterer Mittelschichten sicherlich diese Frage neu aufwerfen wird. Werden wir nach den alten Spielregeln weiterspielen können oder müssen wir tatsächlich die Spielregeln grundlegend ändern? Ich lasse das jetzt einfach mal im Raum stehen. Auch das kann jetzt nicht Thema meines Vortrags sein. Also, warum mache ich diesen Vortrag überhaupt? Warum habe ich euch das jetzt eigentlich alles erzählt? Eigentlich will ich zwei Sachen. Ich möchte, dass wir als Aktivisten uns bewusst werden, dass wir unseren Handlungsspielraum für politische Aktionen im Internet erweitern müssen. Wenn wir nur freie Meinungsäußerung, also nur die ersten beiden Stufen und die Petition als irgendwie zulässige Aktionsformen akzeptieren, beschränken wir uns selbst. Aus dieser Beschränkung müssen wir raus. Wir müssen uns überlegen, ob wir nicht andere Aktionsformen nicht nur als legitim betrachten, sondern auch tatsächlich durchführen. Und das Zweite ist, dass ich, wie ich schon gesagt habe, auch einfordere, dass wir als Aktivisten Solidarität mit anderen haben, die Formen von politischem Protest wählen, wo uns die Form vielleicht nicht so super gut gefällt, wo wir aber sagen, okay, das Anliegen ist in Ordnung. Und dann sind wir einfach gefragt, mit unserem Hirnschmalz und unserem Kopf diese Aktionsformen vielleicht abzuwandeln, vielleicht ganz neue Aktionsformen zu erfinden, um das Anliegen nach vorne zu bringen. Wir brauchen eine wirkliche Gegenbewegung zum etablierten Politikbetrieb. Ja? Das Internet darf kein rechtefreier Raum sein. Wir müssen unsere Rechte einfordern und wir müssen sie auch umsetzen. Natürlich ist vielleicht einigen auch schon aufgefallen, wenn ich von rechtefreier Raum rede, das ist natürlich eine bewusste Anspielung auf das, was da aus den politischen Ecken immer kommt, was da heißt, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Ja, so nach dem Motto, heutige Gesetze sind im Internet gar nicht anwendbar und deshalb muss das Internet mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln überwacht und beschnüffelt werden. Ja, tatsächlich ist es doch aber so, dass das Internet erst zum rechtsfreien Raum durch diese Politiker gemacht wird, indem sie nämlich diese persönlichen Freiheitsrechte, unbedingten Schutz von Privatsphäre und Anonymität, das Grundrecht auf politische Meinungsäußerung, dass sie das im Internet nicht sehen wollen. Ja? Und dann ist für mich ganz klar, wo Recht zu Unrecht wird, da wird Widerstand zur Pflicht. Ja? Und dafür braucht es ein Instrumentarium des Handelns. Das dürfen wir nicht einfach so hinnehmen. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo Freiheit wieder als Chance gesehen wird und nicht als Bedrohung. Und deshalb dürfen wir diesen Schmalspurpolitikern wirklich nicht das Feld überlassen. Ja? Wir müssen mit Herz, Hirn und Hand unsere digitalen Grundrechte neu einfordern und müssen das auch auf einem breiteren Spektrum von Aktionen tun. Und deshalb meine Bitte an euch, nutzt diesen Event auch, um mit dem Hirn neue Positionen und Protestformen zu finden. Vielleicht ganz neue, über die ich hier noch gar nicht geredet habe. Ja? Findet den Mut im Herzen, eben diese Proteste auch gegen diese allgemeine Gleichgültigkeit und gegen den Mainstream tatsächlich zu praktizieren und habt die Hand an der Tastatur, um diese gemeinsamen Ziele auch durch Aktionen im Internet wahr werden zu lassen. So, und jetzt wünsche ich euch und auch mir, uns allen, wünsche ich für die nächsten 2 Tage einen schönen Kongress Datenspuren 2011. Dankeschön.